Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf, herzlich willkommen.
Kafka war sehr wichtig für mich als sehr junger Mensch. Eigentlich meine erste Lektüre-Erfahrung. Und dann habe ich auch geschrieben unter seinem Bann und habe gedacht, so nie wieder. Dann bin ich aber irgendwann mal, während ich noch das letzte Buch schrieb, da auf diese Geschichte wieder gestoßen. Und jeder Autor will vielleicht mal eine Liebesgeschichte schreiben.
Sagt Michael Kumpfmüller, der aus eben dieser Geschichte des Dichters Franz Kafka und seiner letzten Liebe einen wunderbaren Roman gemacht hat. Gleich erzählt er mehr dazu. Außerdem in dieser Bücherwelt das Romandebüt des Schauspielers Josef Bierbichler, eine Familiensaga. Buchtipps für gestresste Zeitgenossen in unserer Reihe aufgelesen und der neueste Zamonienroman des verehrten Autors Hilde Gunst von Mythenmetz alias Walter Mörs. Bisher waren zeitgenössische Themen Michael Kumpfmüllers Spezialität. Ob die Schelmengeschichte über einen Bettenverkäufer im geteilten Deutschland, Hampels Fluchten, oder der dramatische Fall einer Kindstötung in dem darauffolgenden Roman Durst, oder wie in seinem letzten Werk Nachricht an alle, der Tagesablauf eines Innenministers. Mit diesen Büchern ist er auch über Deutschland hinaus bekannt geworden und damit hat sich der 50-Jährige einen festen Platz in der engagierten Gegenwartsliteratur erobert. Jetzt also eine Liebesgeschichte aus der Vergangenheit. Franz Kafka und Dora Diamant. Eine Beziehung, die richtig gut funktionierte, das hatte der Dichter bis dahin nicht erlebt. Aber auch seine letzte. Denn er hat, als sie sich im Jahr 1923 kennenlernen, kein Jahr mehr zu leben. Wie dieser Roman mit dem schönen Titel »Die Herrlichkeit des Lebens«, das ist ein Kafka-Zitat, dann doch wieder mit seinen anderen Büchern zusammenhängt und was ihm noch wichtig war, das hat mir Michael Kumpfmüller so erzählt.
Es gibt von meinem wunderbaren Verleger Helge Malchus einen Satz über meine Bücher. Alle sagen jetzt immer, wie verschieden die sind. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber der hat, weil er ein Genie ist, gesagt, wie sie alle zusammenhängen.
Nämlich?
Er sagt, du schreibst immer Bücher über Leute, die unter Druck sind. Und das stimmt. Das trifft auf alle meine Protagonisten zu. Also es muss eine bestimmte Knappheit an Zeit oder an Ressourcen und also Druckverhältnisse da sein. Und was mich offenbar interessiert, ist herauszufinden, wie die Leute damit umgehen. Und in diesem Fall ist es eben so, dass durch die laufende Lebensuhr, also das Leben zum Tode hin, was die beiden ja am Anfang gar nicht wirklich wissen, das klingt immer nur so, als wäre es von Anfang an klar gewesen, geht es offenbar darum, diese doppelte Bewegung ins Leben hinein und aus dem Leben hinaus mit Sprache in der Weise zu bannen, dass der Tod irgendwie aufgehalten wird. So, das hat mich offenbar daran interessiert und ja, und so wurde es dann mein Projekt.
Sie haben gesagt, jeder Schriftsteller will vielleicht mal eine Liebesgeschichte schreiben. Diese Liebesgeschichte, also ausgerechnet eine Liebesgeschichte mit Kafka, ist ja eigentlich nicht das, was man so als Leser jetzt erwartet, wenn man so ein bestimmtes Kafka-Bild hat.
Ja, dieses Kafka-Bild haben wir alle und ich fand das dann, nachdem ich dann anfing, Kafka zu lesen, ich habe für dieses Buch wirklich den ganzen Kafka nochmal gelesen, fand ich das natürlich auf eine Weise bestätigt, also diese auch aus dem Schreiben selbst herauskommenden Krisen und die Verzweiflung, dass er nicht zu seinem Werk kommt und dass er unzufrieden ist und dass er die falschen Frauen liebt. Aber am Ende unter dem Einfluss dieser Frau, die in seinen Briefen ja nur wenig vorkommt, aber doch eine sehr genaue Spur hinterlässt, konnte man eben sehen, dass da so ein anderes Licht auf einmal, jedenfalls habe ich es so gesehen. Und das fand ich sehr schön und es ist auch ein bisschen, also wenn man es ideologisch sagen wollte, so ein Einspruch gegenüber diesem Mythos. Ein Mythos hat ja auch eine gesellschaftliche Funktion, die da heißt, der Künstler kann nur große Werke schaffen, wenn er vorher sein Leben opfert.
Was für ein Kafka kommt uns denn in Ihrem Buch entgegen?
Na, ich glaube, dass am Ende der Kafka uns entgegenkommt, der auch seinem Selbstentwurf oder sozusagen der so einer Sehnsuchtslinie entspricht. Der Kafka hat sich immer zunächst das kennen wir ja alle von uns selber, nach einer glücklichen Zweierbeziehung gesehen. Der hat auch eigentlich Kinder gewollt, deshalb spielt es auch in dem Roman eine Rolle. Und die Bewegung jedenfalls am Schluss war ganz klar, hinein ins Leben, raus aus dem Keller, aus dem Bau, der da heißt Literatur, ohne ihn deshalb aufzugeben, aber eben auch dieses Zweite zu haben. Und der Skandal oder das unglaubliche Wunder, was da in Berlin geschieht mit den beiden, ist, dass Kafka in einem Zimmer sitzt und schreibt und im selben Zimmer sitzt die Frau, mit der er Tisch und Bett teilt. Und das ist gewissermaßen so eine späte, kurze, vorübergehende Erlösung gewissermaßen. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen.
Und das widerspricht ja in der Tat etwas unserem düstereren Kafka-Bild. Also mir hat das auch sehr gut gefallen, diese Liebesgeschichte. Das ist eine authentische Geschichte, trotzdem ist das Ganze ein Roman. Sie haben Briefe verwendet, Sie haben alles, was an Quellen da war, verwendet. Aber Sie mussten Lücken auffüllen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also zunächst mal ist tatsächlich mein Ansinnen gewesen, dass alles, was man wissen kann, muss stimmen. Deshalb habe ich auch zwei berühmte Kafka-Forscher, Deutsche, die also Biografien bzw. die Briefe herausgeben, dann das gebeten zu lesen, und das haben sie auch gemacht und mir dann noch wichtige Hinweise gegeben. Aber die Lücke entsteht dort, wo es eigentlich um das innere Geschehen geht, um die innere Wahrheit dieser Geschichte. Darüber weiß man nichts, weil die Briefe verloren sind, die beiden sich in dieser Zeit, als sie mal getrennt waren, zweimal geschrieben haben. Und und diese Lücke braucht die Literatur, na, sonst gäbe es keinen Grund. Also wenn es die Briefe gegeben hätte, weiß ich nicht. Ich hätte auch nicht über die anderen Frauen, glaube ich, geschrieben, weil man über die so viel weiß. Ja, aber das ist die Frage, die man dem Schriftsteller immer stellen kann. Wie erfindest du dir eine Figur, nicht? Und ich musste mir natürlich eigentlich beide erfinden, denn wenn man weiß, wann Kafka in Müritz war, dann weiß man das, aber über das Innere, das sozusagen das Seelengefüge und die Bewegungen, die die Figuren innerlich machen, das muss man sich irgendwie erschließen. Und wie macht man das? Das macht man aufgrund eigener Erfahrungen oder Träume oder Ängste, was das Sterben betrifft. Und sozusagen man lauscht es irgendwelchen Quellen ab, die man aber vielleicht gar nicht alle kennt.
Und mitten in dieser Liebesgeschichte, also die beiden wohnen jetzt in Berlin. In Berlin herrscht die Inflation, herrscht Armut. Und Dora selber arbeitet da für arme Kinder und versucht sie zu versorgen, zu ernähren. Steht dann plötzlich der Satz, soll man über die Welt schreiben oder sie verändern? Das sagt aber jetzt der Autor Kumpfmüller, ne? Das hat Kafka nicht gesagt.
Naja, zunächst mal ist es eine Frage, die ihm quasi durch Dora herangespiegelt wird, weil Dora so unglücklich ist, dass man nichts tun kann oder sich fragt, was man denn tun könne, um das Leid in der Welt und um sie herum zu lindern. Das ist eine Frage, ich lese gerade viel Tolstoi, den hat das auch immer umgetrieben, nicht? Man sitzt da, was kann man tun? Er macht dann Suppenküchen in irgendwelchen Hungerszeiten auf dem Lande. Ich finde es falsch, wenn Leute sagen, man müsse sich da entscheiden. Also ich glaube, die Kunst besteht darin, vielleicht in verschiedenen Phasen seines Lebens irgendwie zu wissen, welche der beiden Seiten da wichtiger sind.
Muss Literatur oder sollte Literatur gesellschaftlich relevant sein?
Ja, letztlich schon. Also man kann es auch runterbrechen und sagen, wer immer schreibt, will eine Nachricht verbreiten, die muss einen Empfänger haben. Und dieser Empfänger ist der Leser, kann man sagen. Aber ich würde sagen, es geht nicht darum, dass der Leser sich ein paar Stunden wohlfühlt, sondern am Ende würde ich schon sagen, es geht darum, auch wenn es keiner zugeben würde von meinen Kollegen, die meisten, es geht natürlich darum, ihn zu beeinflussen, ihn zu erziehen, hätte man früher gesagt, ihn zu einem besseren Menschen zu machen oder ihn hoffen zu lassen oder ihm zu zeigen, was möglich ist. Insofern ganz klares Ja.
Ein ganz klares Ja, das ist doch mal eine Antwort. Ein ganz klares Ja hat dann schließlich auch Kafka gesagt, dass er mit seiner Dora ein Zimmer teilt und glücklich ist. Wer hätte das von dem melancholischen und immer tragisch wirkenden Dichter gedacht? Und dann gibt es da noch die feine Komik der Situation, die Michael Kumpfmüller hier so beschreibt.
Obwohl sie sich die Ausgabe nicht leisten können, haben sie eine große Petroleumlampe gekauft. Die Kleine gab nur wenig Licht, sie haben praktisch dauernd im Dunkeln gesessen, die Tage werden kürzer und kürzer, ab 5 ist es stockfinstere Nacht. Dora mag die dunkle Jahreszeit, die langen Abende nach der Arbeit im Volksheim, sie haben viel Zeit. Mit der neuen Lampe allerdings ist es ein Kampf. Sie hat ein halbes Vermögen gekostet, aber jetzt brennt sie nicht mal richtig, jedenfalls nicht bei Franz, bei dem sie nur qualmt und stinkt. Er könnte sich kaum ungeschickter anstellen. Aber eben deshalb haben sie viel Spaß. Er macht der Lampe, um sie zu gewinnen, Komplimente, lobt und preist ihr Licht. Leider vergebens. Augenscheinlich mag ihn die Lampe nicht. Er verlässt das Zimmer. Dora soll der Lampe sagen, er sei nicht hier, vielleicht brennt sie dann. Was hat diese Lampe nur um Himmels Willen für Gedanken? Und siehe da, als er weg ist, gehorcht sie aufs Wort.
Kafka zum Schmunzeln, mal was ganz anderes. Michael Kumpfmüller war das mit einem Leseausschnitt eigens für die Bücherwelthörer aus seinem Roman Die Herrlichkeit des Lebens. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Eins der schönsten Bücher dieses Herbstes, wie ich finde. Für ein Romandebüt ist es nie zu spät. 63 Jahre alt ist Josef Bierbichler, der ein Familienepos vorgelegt hat, das fast ein ganzes Jahrhundert umspannt. Und angeblich wusste er am Beginn noch nicht einmal, wo ihn die Geschichte hinführt. Ich hatte keinen Plan, ich habe mir nichts vorgenommen, hat er in einem Interview behauptet. Ein wenig Understatement und Ironie ist da schon im Spiel, denn erstens hat Bierbichler schon einmal ein Buch geschrieben, eine Art Autobiografie, Verfluchtes Fleisch hieß sie, und zweitens ist er ein ziemlich bekannter und preisgekrönter Schauspieler und Regisseur. Gerne gibt der gebürtige Bayer auf Bühne oder Leinwand den sanftmütigen Naturburschen oder das urwüchsige Original. Aber auch völlig Schräges liegt ihm, wie einst die Filme von Herbert Achternbusch, mit denen seine Karriere begann. Jetzt also sein erster Roman, Mittelreich. Jochen Kürten hat ihn für uns gelesen.
Ein Dorfroman ist es eigentlich nicht, denn Schauplatz des Geschehens ist ein Gasthaus am See mit Landwirtschaft. Und doch erinnert der erste Roman des Theater- und Filmschauspielers Sepp Bierbichler an einen deftigen Heimatroman, einer freilich, bei dem ein überaus kritischer Blick auf die Heimat geworfen wird. Bierbichler holt das Dorf und die Provinz, im Grunde genommen aber ganz Deutschland, in seine Gastwirtschaft am See, den Schauplatz des Geschehens. Er erzählt von einer Familie über drei Generationen, über Gäste in der Wirtschaft, übers Personal und die vielen Flüchtlinge, die nach dem großen Krieg unterkommen in dem Haus am See. Überhaupt deutsche Geschichte, Zweiter Weltkrieg. Obwohl Bierbichler ein Nachgeborener ist, Jahrgang 1948, den Krieg gar nicht erlebt hat und auch die unmittelbare Nachkriegszeit nur in ganz jungen Jahren, ist es doch der Weltkrieg und dessen Folgen, die immer wieder in den Mittelpunkt der Erzählung gerückt werden. Bierbichler beginnt sein Familienpanorama zwar 1914 und schildert die Zwischenzeit zwischen den großen Gemetzeln. Er streift Wirtschaftswunder und 68er-Aufbruch, ebenso wie Hippie-Bewegung und bundesrepublikanische Wirklichkeit der 70er Jahre. Doch das, was das Buch prägt, Stimmung und Atmosphäre, das sind die Geschichten vom Krieg und dessen Verarbeitung in den Köpfen der Menschen. Und es sind diese Geschichten, die am eindrücklichsten sind, die mitreißen und haften bleiben beim Leser. Geschichten wie die des Fräuleins Zwickau, die eigentlich gar kein richtiges Fräulein ist, die das aber gar nicht weiß, erst damit konfrontiert wird, als russische Soldatenhorden sie vergewaltigen wollen. Später zerbricht sie daran und hängt sich auf. Oder die des Juden Tutschek, der sein Kriegsschicksal schildert, ein furchtbares, grausames, wie es so viele gegeben hat, und der dann auch daran zerbricht nach langer Zeit, nachdem er es endlich losgeworden ist. Wie eine Perlenkette reiht Bierbichler seine Geschichten aneinander. Den festen Erzähl- und Handlungsfaden bildet die Familie, die Nachkommen, zwei Söhne, letzterer wie der Autor des Buches Jahrgang 48 und wohl auch das Alter Ego Bierbichlers. Viele derbe Episoden mit Blut und Sperma sind dabei, kraftvoll erzählt, nichts für schwache Lesernerven. All das setzt Bierbichler zusammen zu einem bayerischen Roman, zu einer Provinzgroteske, einem deutschen Sittengemälde. Ob Teile nun autobiografisch sind, wie Bierbichler immer wieder gefragt wird, ist einerlei. Die beste Antwort gibt er selbst mitten im Roman. Es spielt für den Verlauf der Geschichte keine Rolle, denn sie ist erfunden und alles, was an ihr wahrhaftig klingen mag, ist demnach unvermeidbar.
Josef oder auch Sepp Bierbichlers erster Roman Mittelreich, erschienen im Suhrkamp Verlag und jetzt schon ein voller Erfolg in den Medien.
Aufgelesen. Noch mehr Bücher.
Marlies Schaum hat heute Tipps für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem für die Welt des Lesens noch nicht verloren sind.
Hier ist unser Angebot für alle Gestressten. Wenn Sie jetzt 4 Minuten und 30 Sekunden lang zuhören, haben Sie danach mindestens einmal geschmunzelt und vor allem Zeit gespart. Tillmann Spengler macht es zum Beispiel möglich, dass man sich jetzt schon tolle Bücher für Winterurlaubstage zulegen kann, ohne dass man dafür in einer Buchhandlung hin und her laufen muss. Denn in
Wahr muss es sein, sonst könnte ich es nicht erzählen.
In genau diesem Buch stellt er 30 Glücksfälle der Weltliteratur vor. Klassiker, die nicht totzukriegen sind. Mrs. Dalloway ist dabei von Virginia Woolf oder
Das Bildnis des Dorian Gray
von Oscar Wilde, aber auch
Antigone
von Sophokles und Effi Briest von Theodor Fontane. Nur wenige Seiten braucht Spengler, um bei jedem Werk deutlich zu machen, worum es inhaltlich geht, was daran literarisch bedeutsam und vor allem, was bis heute lesenswert ist. Das alles erkenntnisreich gespickt mit Infos zu den Autoren. Für die ganz Gestressten unter uns reicht allein die Lektüre dieses Sammelbandes aus, um bei einem Stehempfang locker über 30 Klassiker der Weltliteratur plaudern zu können.
Ich bitte höflich um Aufmerksamkeit.
Und dann haben wir hier etwas, das man auch zwischen Mails checken, schreiben und beantworten kurz genießen kann. Gedankengänge von Loriot.
Küchenfragebogen, die Zeit, 28. Oktober 1999 mit Wolfram Siebeck. Siebeck, woran denken Sie bei Nouvelle Cuisine? Loriot, an eine spätgeborene Verwandte zweiten Grades. Siebeck, an was bei vegetarisch? Loriot, an Schweinswürstel. Siebeck, welcher Gegenstand in Ihrer Küche ist Ihnen am wichtigsten? Loriot, meine Frau.
Das ist ein Auszug aus einem von 17 ausgewählten Loriot-Interviews, die der Diogenes Verlag jetzt nach Loriots Tod herausgegeben hat. Interviews aus 4 Jahrzehnten. Manche lustig, manche episch und alle mit der entspannten Loriot-Grundhaltung. Liest man sie direkt hintereinander weg, wiederholt sich manches. Liest man aber ab und zu eins, erfrischt das die Hirnzellen ungemein.
Siebeck, welches der modernen Nahrungsmittel gefällt Ihnen? Loriot, Aspirin mit Vitamin C.
Wer dagegen etwas länger abtauchen möchte, der sollte sich diese CD-Box zulegen.
Märchenwelt. Gelesen von Michael Köhlmeier.
Der österreichische Autor hat 100 internationale Märchen ausgewählt und thematisch sortiert. Märchen, die zum Beispiel dem Motiv Bruder und Schwester folgen oder Märchen, in denen eine Tür eine Rolle spielt oder die Zahl 3. Kurze und sehr lange Märchen, weltbekannte der Gebrüder Grimm genauso wie eher unbekannte aus der Karibik. 51 umfasst die erste Edition. Da kann man mal eins zwischendurch hören oder direkt ganze Abende damit verbringen. Unter anderem auch mit der Geschichte von Rotz Risto aus Finnland. Der war so faul, dass ihm ein Schlossherr einen ganz besonderen Job anbot.
Der Herr nahm ihn mit hinein, ließ ihn sich am Tisch niedersetzen und sprach: Du darfst dich niemals schnäuzen. Wenn der Rotz läuft, so lass ihn laufen. Und austreten darfst du auch nicht. Du musst 3 Jahre hier sein. Und der Junge fragte: Was ist meine Arbeit? Der Herr gab ihm einen Silberrubel in die Hand und sprach: Jedes Mal, wenn du diesen Rubel auf den Tisch schlägst, so erscheint ein zweiter Rubel daneben. Und das geschieht, solange du Lust dazu hast. Das ist deine Arbeit.
Rotz Risto lässt den Rotz tatsächlich laufen und er häuft ein Vermögen an. Am Ende heiratet er sogar noch eine schöne Frau. Trotzdem, für 2 andere Beteiligte geht das Märchen sehr schlecht aus. Und vor allem, wer möchte schon 3 Jahre lang aus allen Poren stinken? Also bitte nicht neidisch werden auf Rotz Risto, sondern einfach weiterarbeiten. Sie wissen ja jetzt, wie Sie den Stress ein bisschen mildern können.
Aufgelesen für Gestresste war das von Marlies Schaum. Freunde der Zamonien-Romane, aufgepasst. Es gibt einen neuen Wurf aus der Feder des großen Dichterfürsten Hildegunst von Mythenmetz. Das Labyrinth der träumenden Bücher, so der Titel des Werks. Wer jetzt noch nicht im Bilde ist, möge den Erläuterungen und dem kritischen Urteil unserer Expertin für zamonische Literatur lauschen. Silke Wünsch.
Der knapp 300 Jahre alte Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz ist schon zu Lebzeiten der größte Dichter Zamoniens. Seine Bücher haben ihn so berühmt gemacht, dass er im Verlauf seiner Karriere satt, fett und größenwahnsinnig geworden ist und sich dessen später, als er das Labyrinth der träumenden Bücher verfasst, auch durchaus bewusst ist.
Ich konnte keine belebte Straße entlang gehen, ohne einen Volksauflauf zu verursachen. Kein Buch schreiben, das nicht umgehend zum Klassiker erklärt wurde. Kurzum, ich war zu einem von Literaturpreisen und Publikumsgunst verhätschelten Popanz verkommen, dem jede Fähigkeit zur Selbstkritik und nahezu alle natürlichen künstlerischen Instinkte abhanden gekommen waren.
Auf den Zenit seiner Karriere angekommen, fällt Mythenmetz tatsächlich nichts mehr ein. Seine Bücher verkommen zu trivialster Durchschnittsliteratur. Zum Frühstück liest er gelangweilt seine immer noch gewaltige Fanpost, suhlt sich in den Komplimenten und Glückwünschen, als ihn eines Morgens ein Brief jäh aus seiner Selbstgefälligkeit reißt. Er endet mit dem Satz: Hier fängt die Geschichte an. Diese Worte hat er vor 200 Jahren zum letzten Mal gehört, vom geheimnisvollen Schattenkönig, der bei einem verheerenden Brand umgekommen ist. Höchst alarmiert, aber auch voller Freude über eine Abwechslung, macht sich Mythenmetz auf den Weg nach Buchheim, der Stadt, die vor 200 Jahren niedergebrannt wurde. Die bedeutendste Literaturmetropole Zamoniens ist mittlerweile wieder zum pulsierenden Treffpunkt der zamonischen Bücherwelt geworden. Und dort will Mythenmetz die Spuren aus seiner Vergangenheit wieder aufnehmen.
Hier geht die Geschichte weiter. Sie erzählt, wie ich nach Buchheim zurückkehrte und zum zweiten Mal hinabstieg in die Katakomben der Bücherstadt. Sie handelt von alten Freunden und neuen Feinden, von neuen Mitstreitern und alten Widersachern. Sie handelt aber vor allem, so unglaublich es klingen mag, vom Schattenkönig.
Wie Sie sich bestimmt schon denken können, ist nicht der Lindwurm Mythenmetz der Verfasser dieser Romane. Es ist der Zeichner und Autor Walter Moers, der die Romane aus dem Zamonischen übersetzt, illustriert und mit erklärenden Fußnoten versieht. Moers ist zunächst durch seine Comics um das kleine Arschloch und Adolf die Nazisau bekannt geworden. Später schlossen sich die Romane aus der Zamonien-Reihe an. Den Anfang machten die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Hier haben wir den Kontinent Zamonien kennengelernt und damit auch die schier unbegrenzte Fantasie seines Schöpfers Walter Moers. Er erfindet die schrillsten Wesen und Pflanzen, die absurdesten Landschaften und Naturerscheinungen. Viele seiner Protagonisten erinnern an echte Charaktere, vor allem aus der Weltliteratur. So gibt er ihnen die Anagramme berühmter Dichter als Namen. Ojan Golgo van Fonteweg ist einer der oft zitierten Literaten. Tauscht man die Buchstaben, kommt Johann Wolfgang von Goethe heraus. Die Anagramme sind immer wieder eine Herausforderung für Tüftler und Literaturkenner. Auch Moers Zeichnungen sind bemerkenswert. Er illustriert seine Bücher selber, und zwar liebevoll bis ins kleinste Detail. An seinen Federzeichnungen muss Moers Stunden, wenn nicht Tage, gesessen haben. Genauso detailverliebt ist der Autor bei seinen Beschreibungen, zum Beispiel als Mythenmetz durch den alten Stadtkern von Buchheim bummelt.
Die antiken Arkaden hatten den Umfang eines kleinen Stadtviertels und es wimmelte darin nur so von geschäftigem Volk. Auf dem Markt gab es hauptsächlich Lebensmittel und Korb- oder Töpferware zu kaufen, aber hier und da auch vereinzelte Tische mit antiquarischen Büchern, mit alten Pergamenten und handgeschöpftem Bütten, mit geschnitzten Federkielen, Ex-Libris und farbigen Tinten. Da waren Händler, die geschnitzte Handpuppen und Marionetten anboten, deren Köpfe berühmten Dichter nachempfunden waren. Meiner war zum Glück nicht dabei. So langsam verdichtete sich bei mir der Eindruck, dass ich tatsächlich in der Stadt der träumenden Bücher angekommen war.
Bei allem Spaß an den stimmigen Bildern, Metaphern und Anagrammen, an den Zitaten und Verbeugungen vor den wichtigsten Dichtern und Figuren der Weltliteratur, das Labyrinth der träumenden Bücher ist ein Fortsetzungsroman. Eines der Sorte Bücher, die man nicht lesen sollte, wenn man nicht den ersten Teil der Geschichte kennt. Mythenmetz' Rückkehr in die Bücherstadt ist eine Zwischenstation. Hier ergeht er sich in langen Geschichten über die Geschehnisse der letzten 200 Jahre in Buchheim, schier endlosen Beschreibungen längerer Theaterstücke und ermüdenden Notizen. Insgesamt wenig Handlung und leider auch nur wenig Spannung. Dafür entschuldigt sich sogar der Übersetzer dieses Buchs, Walter Moers, im Nachwort.
Ich musste, so leid es mir tut, den Roman aus Gründen seines Umfangs und seiner Komplexität in zwei Bücher aufteilen. Dies hängt hauptsächlich mit den massiven Kürzungen zusammen, die ich auch diesmal, wie fast immer bei Mythenmetz, oft absurd umfangreichen Prosatexten vorzunehmen hatte. So entstand die Idee, aus der Not eine Tugend und aus einem Buch zwei zu machen.
Mörs verspricht in Bälde, den nächsten Teil der Übersetzung zu liefern. Als Cliffhanger muss der Satz herhalten, der auch schon nach dem ersten Buch Lust auf die Fortsetzung machte. Hier fängt die Geschichte an. Ich verzeihe dem sich offenbar immer noch in einer Schaffenskrise befindlichen Mythenmetz seine Ausschweifungen, die an die Spannung im ersten Teil der Buchheim-Saga nicht herankommen. Ich gebe Mythenmetz alias Walter Mörs eine Chance mit dem kommenden Buch aus dieser Reihe. Bis dahin lege ich den Mantel des Schweigens über dieses so schön gestaltete und großformatige Stück zermonischer Trivialliteratur und empfehle Ihnen den ersten Teil, die Stadt der träumenden Bücher. Denn damit kann ich Ihnen eins garantieren. Hier fängt die Geschichte an.
Ein sehr beredtes Schweigen war das von Silke Wünsch über das Labyrinth der träumenden Bücher. Band 6 aus der Reihe der Zermonien-Romane mit zauberhaften Illustrationen des Autors Walter Mörs, erschienen im Knaus Verlag. Und die Hörbuchversion übrigens ist exzellent gesprochen von Andreas Fröhlich. Lohnt sich unbedingt. Im Beitrag konnten Sie ja schon einige Zitate hören. Es ist erschienen im Hörverlag auf 12 CDs und durchaus auch als Weihnachtsgeschenk geeignet. Nicht nur Weihnachten wirft schon seine Schatten bzw. Stollen und Printen voraus, auch Kalender für das kommende Jahr liegen schon überall aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mich immer nur schwer entscheiden, in welche Art von Kalender ich meine Termine eintragen will. Einen ganzen Monat in der Übersicht ohne Schnick und Schnack oder vielleicht doch etwas Buchartiges, ästhetisch Anspruchsvolleres, in dem ich vielleicht noch ein paar kluge Texte mit auf den Weg bekomme. Wilhelmsens Musikwoche ist zum Beispiel so ein Kalender. Der Schriftsteller, Publizist und Musikkenner Roger Wilhelmsen erzählt Ihnen jetzt selbst, was er da gemacht hat.
Ich nehme die Leute mit durch ein ganzes Jahr der Musik. Und zwar, indem ich Porträts von klassischen Musikern mit Porträts von Jazzmusikern verbinde. Und ich erzähle jeweils zu jedem Musiker eine Anekdote, eine Beobachtung. Ich mache eine Plattenempfehlung. Und gleichzeitig ist das wunderbar grafisch aufbereitet. Es hat ja einen schönen Leib, insofern als man den Hörtipps folgen kann, den Geschichten folgen kann, zum Teil den Physiognomien folgen kann. Und das Ganze soll so eine Art musikalische Wegbegleiter quer durchs Jahr sein. Ich erzähle zum Beispiel von Duke Ellington eine Episode, in der er durch den Süden von Texas fährt und immer einen Vogelruf hört. Und er weiß nicht, was es für ein Vogel ist. Und er singt dieses Motiv. Und dann sagt man ihm, das ist eine Spottdrossel. Und dann schreibt er für die englische Königin eine Suite und beginnt mit dem Ruf der Spottdrossel. Und die Verarbeitung davon nennt er eines der glücklichsten musikalischen Ereignisse seines Lebens. Und wenn man das Stück hört, Sunset and The Mockingbird, und weiß diese Geschichte, dann weiß man, das ist für ihn eine Erscheinung, eine Epiphanie. Das ist ein Glückserlebnis schlechthin und das teilt sich, glaube ich, dem Hörer auch mit.
Atemlos begeistert. Roger Wilhelmsen auf der Buchmesse, eigens für die Bücherwelt, über Wilhelmsens Musikwoche. Ein Kalender erschienen im Arche Kalender Verlag. Das war die Bücherwelt für heute. Ich heiße Gabriela Schaaf und wünsche Ihnen eine schöne Lesezeit.